Medizingeflüster, der Podcast zum Mitreden.
So, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Medizingeflüster. Ich bin Robert.
Und ich bin Pascal.
Und in diesem Podcast erklären wir euch Erkrankungen in allgemeinverständlicher Sprache. Letzte Woche habe ich euch etwas erzählt zu den Prion-Erkrankungen und den fatalen Folgen, wenn man unter dieser Diagnose leidet. Ich hoffe, du hast jetzt eine schönere Diagnose mitgebracht, Pascal. Ich weiß noch nicht, worum es geht, aber ich bin gespannt.
Ja, wenn man das so sagen kann, ob das schöner ist. Es ist auf jeden Fall ein Zuschauerwunsch, und zwar von der Nina. Und das Thema ist das sogenannte Reizdarmsyndrom.
Ah, sehr gut. Das hatte ich mich gescheut zu machen. Schön, dass du das dir angenommen hast.
Es hat bestimmt ja auch jeder schon mal gehört, ne, das Wort. Also ich glaube, da kann jeder so ein bisschen was mit anfangen. Aber was das genau ist, das muss man dann jetzt noch mal genauer erklären, würde ich sagen, oder?
Ja, ich bin gespannt. Sehr gerne.
Also zum Einstieg mal, was ist das Reizdarmsyndrom? Also das Reizdarmsyndrom ist eine sehr häufige Erkrankung. Fast jeder zweite Patient mit Magen-Darm-Beschwerden leidet unter einem Reizdarmsyndrom. Und was macht das jetzt aus? Also beim Reizdarmsyndrom hat man unspezifische Veränderungen des Stuhlgangs. Das kann von Durchfällen, also Diarrhoe, bis zu Verstopfung, Obstipation reichen und andere Beschwerden im Bauchraum, wie so diffuse Bauchschmerzen, Druckgefühl, Völlegefühl nach dem Essen. Also es sind so eine ganze Reihe an verschiedenen Dingen, die wahrscheinlich jeder von uns schon mal hatte in unterschiedlicher Ausprägung. Nur dass eben Patienten mit dem Reizdarmsyndrom, die über eine sehr, sehr lange Zeit haben und immer wieder haben und ohne dass man dafür jetzt eine andere Erkrankung findet, die als Auslöser in Betracht kommt.
Und das sind 50% der Leute mit diesen Beschwerden, habe ich das jetzt richtig verstanden?
Also 50% von allen Patienten, die generell Magen-Darm-Beschwerden haben, haben am Ende ein Reizdarmsyndrom.
Das ist ja wirklich super spannend. Mein Vater ist ja Gastroenterologe gewesen und der hat immer erzählt, dass die Hälfte der Leute bei ihm im Krankenhaus tatsächlich ohne Diagnose gehen, beziehungsweise ohne dass eine organische Ursache gefunden wurde. Und das passt ja dann ziemlich gut zusammen. Spannend.
Das stimmt. Also wobei man jetzt nicht sagen kann, dass man beim Reizdarmsyndrom nichts findet in dem Sinne. Aber zumindest ist es eben eine Erkrankung, wo man jetzt keine, ich sag mal, gefährlichen Veränderungen findet.
Ah, okay.
Generell muss man sagen, dass beim Reizdarmsyndrom Frauen häufiger als Männer betroffen sind. Und die Symptomatik habe ich jetzt ja so ein bisschen versucht schon zu erklären. Und da werde ich jetzt noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Also es sind insbesondere diffuse Bauchschmerzen im gesamten Magen-Darm-Trakt möglich. Das heißt, dieser Begriff, ja, Reizdarm ist ein bisschen irreführend, weil es kann eben auch der Magen an sich betroffen sein. Der Magen ist ja nicht der Darm, ne? Also das sind zwei unterschiedliche Dinge. Deswegen gehören zu den typischen Symptomen auch sowas wie Druck- oder Völlegefühl nach den Mahlzeiten, Blähungen und dann generell diese Verstopfungsneigung oder Durchfallneigung, Diarrhoe, Obstipation, wie man das im Fachjargon sagen würde. Manchmal auch mit Veränderungen der Stuhlform, ja, mit so sehr dünnflüssigen Stühlen und häufigen Darmentleerungen. Das Gefühl, dass man nicht vollständig seinen Darm entleeren kann, wenn man auf Toilette geht. Und auch manchmal mit so Schleimbeimengungen. Also das ist für die Patienten dann sehr unangenehm. Und generell bessert sich meistens diese abdominelle, also der Magendruck und das Völlegefühl, wenn man es geschafft hat, auf Toilette zu gehen und seinen Darm zu entleeren. Das gehört auch oft dazu. Und die Leute, die eher unter dieser Verstopfungsform leiden, haben oft, man nennt das so Schafskotartige Stühle, weil das so aussieht, sozusagen, als würde man so wie so kleine, harte Köttel absetzen, wenn man auf Toilette geht. Also heute sprechen wir jetzt sehr viel über Stuhl.
Du kriegst das auch sehr anschaulich gemacht.
Ja, ich sag mal, man muss sich auch mit der Materie beschäftigen.
Ja.
Und ich habe mich da natürlich so ein bisschen eingelesen und habe gedacht, ja, wie lange gibt es das eigentlich schon? Ist das ein modernes Phänomen? Nein, das kann man so nicht sagen. Es gibt schon überliefert aus dem antiken Griechenland vor über 3000 Jahren Beschreibungen von Patienten, die an Symptomen leiden, die sehr stark an das Reizdarmsyndrom erinnern. Also vor über 3000 Jahren hat man schon ziemlich genau diese Symptome beschrieben, die ich euch jetzt gerade genannt habe, bei Patienten und hat das unter so einer Art Magen-Darm-Erkrankung, die man nicht näher fassen kann, zusammengefasst. Also da sieht man, das ist schon eine sehr alte Entität. Zwischenzeitlich, so vor allem im 20. Jahrhundert, wurde das dann mal immer anders benannt. Es gibt ja auch diesen Begriff des Colon irritable. Das ist aber, wie gesagt, etwas irreführend, weil das Reizdarmsyndrom sich nicht nur auf das Colon bezieht. So, und dann gibt es, wenn man sich jetzt die Patienten anguckt, ich habe ja gesagt, also das spricht ja irgendwie so ein bisschen gegeneinander, Verstopfung und Durchfall. Klingt irgendwie erstmal ein bisschen komisch. Es gibt verschiedene Typen vom Reizdarmsyndrom. Es gibt das Reizdarmsyndrom Typ O, wie Obstipation. Dann gibt es das Mischbild, also Patienten, die unter beiden Symptomen leiden, abwechselnd. Und dann gibt es das RSD, also Reizdarmsyndrom Typ D, wie Diarrhoe. Na, also so kann man sich das merken. Es gibt diese drei Typen. Und dann gibt es noch die Besonderheit, nämlich das Reizmagensyndrom. Das sind die Patienten, die insbesondere an diesen Oberbauchbeschwerden, wie ich sie eben genannt habe, Völlegefühl, frühes Sättigungsgefühl nach Mahlzeiten und Aufstoßen, solche Dinge leiden. So. Jetzt ist es ganz besonders wichtig beim Reizdarmsyndrom, wenn jemand in die Sprechstunde kommt, was muss man mit dem alles machen, was muss man den alles fragen? Weil solche Beschwerden, wie ich sie jetzt gerade genannt habe, die können ja auf eine ganze Reihe von Erkrankungen zurückführen, von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen bis hin zu Tumorerkrankungen kann das ja im Grunde alles sein. Wie kann ich jetzt rausfinden, dass der Patient in Anführungszeichen, muss ich jetzt sagen, nur an einem Reizdarmsyndrom leidet? Denn es gibt ja eine ganze Reihe wirklich gefährlicher Erkrankungen. Also muss ich den Patienten richtig ausführlich anamnestizieren. Denn beim Reizdarmsyndrom ist die Zeit auch ein wichtiger Faktor. Die Beschwerden sollten möglichst schon länger als 3 Monate vorliegen. Wenn die jetzt gerade erstmal eine gewisse Zeit anhalten, die Beschwerden, dann sind die vielleicht auch auf ganz andere Dinge zurückzuführen, wie etwa einen akuten Magen-Darm-Infekt oder eben es gibt auch Parasitenerkrankungen oder irgendwelche bakterielle Erkrankungen, die solche Beschwerden machen können und auf die muss man dann eben erstmal alle testen. Und wenn es halt mit bestimmten Nahrungsmitteln zu tun hat, dann muss man natürlich auch immer an eine Nahrungsmittelunverträglichkeit denken.
Ja,
Und
und ich denke, es geht auch darum, dass natürlich was nach 3 Monaten wieder weg ist, dann auch einfach eine Episode war von irgendwas
genau,
Unspezifischen
ja.
und erst wenn es dann anhalten ist, wird es zur Krankheit, ne? Und wenn es
Richtig,
wirklich dann im
ja.
Alltag einen, ja, Probleme bereitet,
Da
ne?
hast du genau das richtige Wort gesagt. Es muss einem auch im Alltag Probleme bereiten, wenn jetzt jemand sagt, naja, ich habe so ein bisschen Magen-Darm-Probleme, aber ich habe deswegen jetzt nicht irgendwie großartige Ausfälle oder sonst was, ne? Mir geht es
Ja.
damit eigentlich gut. Dann ist das eigentlich in dem Sinne auch kein richtiges Reizdarmsyndrom. Da gehört schon das Gefühl, dass man also irgendwie krank ist, mit dazu.
Ja, ein Leidensdruck sozusagen.
Genau. Kannst du dir denn vorstellen, was so die sogenannten Red Flags dieser Symptomatik sein könnten? Also was sind die Dinge, wenn die ein Patient mir sagt mit diesem typischen Reizdarmsyndrom, wo ich direkt sagen muss, oh, da muss ich aber in eine ganz andere Richtung denken?
Also ich kann mir vorstellen, irgendwie Blutabgänge im Stuhlgang müssen
Auf jeden
vorsichtig werden
Fall,
lassen, ne?
ja.
Ein Gewichtsverlust, ein ungewollter,
Ja, auch
denke ich, ist
das,
ein
ja.
Problem. Fieber,
Ja.
Abwehrspannung irgendwie im Bauch, wenn man da drückt, das ist allerdings unspezifisch, hätte ich jetzt nicht so als das Hauptdingens
Nee,
wahrscheinlich
du hast jetzt
genannt.
eigentlich alle bis auf eins schon genannt. Du
Ich würde
warst sehr
noch.
gut. Bist eigentlich auch ein Gastroenterologe.
Ja, ich wollte ja Internist werden, bevor ich Neurologie mache, gemacht habe, so rum.
Okay, dann sage ich noch eine Sache, die wichtig ist: die nächtlichen Durchfälle. Wenn
Ach so, ja,
Patienten
klar.
nachts aufwachen und so einen imperativen Stuhlgang haben, dass sie nachts ganz dringend auf Toilette müssen, das ist, wie wir sagen würden, eine Red Flag. Da muss man sofort hellhörig werden. Das ist nicht im Sinne eines Reizdarmsyndroms zu erklären,
Das ist ja
normalerweise.
bei allen Erkrankungen so, ne? Wenn irgendwann aus dem Schlaf mit irgendwas aufwacht,
Ja.
dann muss man immer hellhörig werden mit den Symptomen, weil die sind wahrscheinlich eher nicht stressinduziert oder durch irgendwelche äußeren Faktoren wie Nahrungszunahme kurz vorher bedingt, sondern das sind halt irgendwelche organischen Sachen, die da ablaufen, ne?
Also wenn jetzt so ein Patient kommen würde in die Praxis, dann würde man also erstmal, wie du richtig sagtest, man macht eine Blutuntersuchung, man guckt im Blut an, gibt es Hinweise für eine Entzündung im Körper, gibt es Hinweise für eine Organfunktionsstörung, das kann man ja zum Beispiel mit der Abnahme von Leber- und Pankreasparametern untersuchen, indem man das guckt. In der Regel nimmt man auch sogenannte Transglutaminase-Antikörper ab. Was ist das jetzt schon wieder? Das ist ein wichtiger Antikörper in der Diagnostik der Zöliakie. Ja, man sagt also, wenn die nicht, da müssen wir mal eine eigene Folge drüber machen, aber im Grunde, wenn man Beschwerden hat und diese Antikörper negativ sind, dann kann man in der Regel schon mal eine Zöliakie so gut wie ausschließen. Eine Zöliakie zur Erinnerung, das ist die sogenannte Weizenspruch. Das ist eine Erkrankung bei Patienten, die eine Unverträglichkeit bzw. eine Art Allergie gegen einen Weizeninhaltsstoff, nämlich das sogenannte Gluten, haben. Ja. Also die glutensensitive
eine autoimmunologische Erkrankung, ja.
Genau.
Das finde ich nämlich ganz spannend. Also es gibt ja die Glutensensitivität, also Leute, die halt Weißbrot essen und dann Bauchschmerzen kriegen. Dann gibt es aber auch die Leute, die Brot essen und wo dann die ganze Darmschleimhaut abgestoßen wird, weil halt das mich ganz, also meine Frau hat ja tatsächlich eine Zöliakie, daher kenne ich da mich doch besser mit aus als der Durchschnitt, denke ich. Also das Gluten wird dann in die Darmzellen aufgenommen und an dieser Stelle wird das dann als fremd erkannt vom Immunsystem und dann stößt das Immunsystem die Darmzellen ab sozusagen. Und wenn man sich das mikroskopisch angucken würde, ist dann die ganze Darmschleimhaut halt aalglatt und diese Oberfläche, die wir ja haben, die eigentlich dafür da ist, um Nährstoffe zu resorbieren. Also unser Darm ist, keine Ahnung, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube 6 bis 8 Meter lang oder sowas, habe ich mir mal irgendwie gemerkt. Hat aber die Fläche von irgendwie mindestens 1 oder 2 Fußballfeldern. Und diese Oberfläche geht halt verloren. Also diese Absorption funktioniert nicht gut. Und das ist halt ein autoimmuner Prozess sozusagen und nicht etwas, wo man wie bei Laktoseintoleranz irgendwas nehmen könnte und dann ist gut. Also ist nicht heilbar bisher, ne?
Ja.
Und diese Antikörper, die da entstehen gegen das Gluten, das sind diese Transglutaminase-Antikörper eben, die man dann im Blut bestimmen kann.
Genau, das sind so die Blutuntersuchungen, die wichtigsten. Man würde den Stuhl natürlich auch untersuchen, einmal auf Blut im Stuhl, was immer ein Hinweis sein kann für irgendwelche anderen Erkrankungen oder auch für Raumforderungen im Darm, wie Polypen oder auch Darmkrebs. Man würde den Stuhl auf Bakterien und Parasiten untersuchen. Das ist auch ganz wichtig. Es gibt auch Parasiten oder Bakterien, die sich sehr lange im Darm halten können und somit lange Beschwerden machen können. Also muss das auch untersucht werden. Dann gibt es noch gegebenenfalls weitere Diagnostik, die man jetzt nicht immer machen muss. Aber je nachdem, was der Patient für Symptome schildert, macht man also eine zielgerechte weitere Untersuchung, wie zum Beispiel einen Bauchultraschall oder auch eine digital-rektale Untersuchung. Oder eben weitere...
Was heißt denn das, digital rektal?
Ach so, ja, das habe ich jetzt gar nicht gesagt. Finger im Po, Mexiko.
Genau.
Nein, ja, natürlich, das ist also eine Untersuchung, wo man eben das letzte Stück des Darms, das ist das Rektum, wo sich eben der Stuhl sammelt, bevor das ausgeschieden wird. Und wenn man jetzt über die Häufigkeit von Pathologien im Magen-Darm-Trakt spricht, dann sind die quasi vom Ausgang bis zum Eingang in absteigender Häufigkeitsreihenfolge, sodass man also in den ersten paar Zentimetern des Enddarms bzw. Rektums die meisten Pathologien im Schnitt finden würde. Deswegen ist diese Untersuchung bis heute immer noch wichtig, weil man so quasi schnell sieht, ah ja, okay, der Patient hat vielleicht Hämorrhoiden, da ist vielleicht möglicherweise eine Veränderung bei Männern jetzt an der Prostata zum Beispiel. Solche Dinge eben. Oder man kann eben auch einen Tumor tasten gegebenenfalls, also einen Rektumtumor. Also solche Dinge sind da interessant. Und wenn natürlich Blut am Finger ist, dann würde man einen Hinweis darauf haben, dass da auch irgendwelche Blutabgänge in dem Bereich sind. Also auch das kann man sich dann so anschauen. Also, was haben wir jetzt fürs Reizdarmsyndrom? Wir haben diese chronischen, länger als 3 Monate anhaltenden darmbezogenen Beschwerden und wir haben eine relevante Beeinträchtigung der Lebensqualität und wir haben jetzt ausgeschlossen, dass es andere Krankheitsbilder gibt, die für solche Beschwerden in Frage kommen. Eins habe ich jetzt noch gar nicht genannt oder ich glaube eben nur mal kurz, chronisch entzündliche Darmerkrankungen wie zum Beispiel Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa, die können auch mit solchen Beschwerden einhergehen. Da würde man im Stuhl, habe ich eben ja schon gesagt, dass man den untersucht, auch einen bestimmten Stoff untersuchen, das Calprotectin. Nur, dass man es mal gehört hat, das gibt einem einen großen Hinweis dafür, ob es eine entzündliche Darmerkrankung gibt, die vorliegt, weil dann in solchen Fällen das vermehrt ausgeschieden wird. Da müssen wir jetzt mal drüber sprechen, woher diese ganzen Symptome eigentlich kommen. Ja, also wie entsteht das überhaupt? Warum haben manche Patienten eben jetzt so ein Reizdarmsyndrom und andere jetzt nicht? Und da gibt es eine ganze Reihe von Gründen. Also unser Darm, um das mal vorneweg zu sagen, ist zum einen durch einen Nerv mit dem Gehirn direkt gekoppelt, dem sogenannten Vagusnerv. Der vermittelt insbesondere die Einflüsse des sogenannten Parasympathikus auf den Darm. Es gibt in unserem Körper zwei Systeme, nämlich den Parasympathikus und den Sympathikus. Der Parasympathikus, so kann man sich das merken, der macht alles, was man in Ruhe macht. Verdauen, senkt den Blutdruck, senkt die Herzrate und stimmt uns eher auf so eine Art ruhiges Dahinvegetieren ein, während der Sympathikus unser System aktiviert, ja, erhöht den Herzschlag, erhöht die Muskeldurchblutung, verhindert Verdauung und dass man zum Beispiel auch auf Toilette muss. Wofür braucht man das? Fight or flight, sagt man in dem Fall, ja, also im Kampf und in der Flucht. Und das ist eben noch aus der Zeit, aus der Höhlenzeit von uns Menschen, ein System, was sich seitdem bewährt hat. Wenn wir jetzt schnell irgendwie reagieren müssen, dann wird der Sympathikus aktiviert und dann sind wir sofort im richtigen Modus, um weglaufen oder kämpfen zu können. Und jetzt gibt es eben diesen Vagusnerv, der eben den Darm eher so ein bisschen Richtung Verdauung treibt. Und dann gibt es aber auch Einflüsse des Sympathikus, die diese Verdauung eher hemmen. So kann man das zusammenfassen, wie das System funktioniert. Zusätzlich dazu hat der ganze Darm auch noch so eine Art eigenes Nervensystem. Deswegen sagt man ja auch manchmal, wir haben ein eigenes Bauchgehirn, ja, weil das sind also ellenlange Nervenstraßen, die dafür sorgen, dass der Darm auch mit sich selbst und mit den anderen Organen vernünftig verschaltet ist und auf die anderen Organe und auch auf sich selbst richtig reagieren kann. Das hat mit verschiedenen Reflexen zu tun. Ja, wenn oben Essen reinkommt, bereitet sich quasi der Darm im weiteren Verlauf schon darauf vor, das vernünftig verdauen zu können. Und man hat eben festgestellt, dass bei Patienten mit Reizdarmsyndrom diese Reflexe gestört sind. Das heißt, der Darm bewegt sich nicht so wie bei normalen Menschen. Das hat man auch interessanterweise getestet. Und zwar hat man das bei Patienten untersucht, die ein Reizdarmsyndrom haben und bei Patienten, die keine Beschwerden haben. Da hat man an verschiedenen Stellen des Darms, den man dort mit so einem Ballon und einem Draht irgendwie reingegangen ist, hat man diesen Ballon aufgeblasen und damit wollte man im Grunde so eine Art Nahrungsbrei, der jetzt da durchwandert, simulieren. Und dann hat man gemessen, wie reagieren jetzt andere Teile des Darms auf diesen aufgeblasenen Ballon. Und bei Patienten mit Reizdarmsyndrom haben die anderen Teile eben falsch reagiert oder gar nicht reagiert. Insbesondere verminderte Reaktionen hat man bei denen gemessen, während bei Patienten, die jetzt normale Darmfunktion haben, sich dann quasi der übrige Darm schon mal darauf angepasst hat, ach, da kommt gleich Nahrung, wir müssen schon mal uns bereit machen dafür für die weitere Verdauung. So kann man sich das jetzt vorstellen. Also das ist ein Punkt. Das Darmnervensystem funktioniert nicht richtig. Das geht jetzt einher mit einer Hypersensitivität. Das heißt, ich habe ja eben schon gesagt, dieses Darmnervensystem, das gibt eben auch negative Reize weiter. Wenn man also Schmerzen an einer Stelle hat, dann wird das die weitergeben, sodass wir das auch wahrnehmen als Bauchschmerzen im Gehirn. Und bei Patienten mit Reizdarmsyndrom hat man auch festgestellt, dass die im Gehirn selbst anders auf Reize aus dem Darm reagieren. Das heißt, ohne dass die das wollen, reagiert das Gehirn viel empfindlicher auf Reize im Darm, sodass die Schmerzen als viel extremer wahrgenommen werden, als sie vielleicht eigentlich sind. Das heißt nicht, dass die jetzt besonders empfindlich sind im Sinne von, ja, die sollen sich mal nicht so anstellen, sondern das Gehirn hat einfach durch Lernprozesse gemerkt, ich muss mehr auf den Darm achten, weil da irgendwas nicht in Ordnung ist, sodass auch kleine Dinge, die jetzt manche Menschen, die kein Reizdarmsyndrom haben, gar nicht stören würden, schon solche Patienten sozusagen triggert und stören würde.
Das ist ja wie mit den chronischen Schmerzen nach Operation oder sowas, ne, wo dann das Nervensystem so sensibel ist in dieser Region, dass diese Signale halt überempfindlich wahrgenommen werden. Ne?
Ja. Andere Faktoren sind auch natürlich genetische Faktoren, die zum Beispiel unseren Gallensäure-Metabolismus verändern. Was ist das jetzt? Die Leber stellt bei uns sogenannte Gallensäuren her. Gallensäuren haben eine ähnliche Funktion wie Seife. Sie sollen nämlich Fett lösen, weil Fett ist ja eigentlich mit Wasser gar nicht vermischbar. Es sei denn, es gibt eben Stoffe, die sich um das Fett herumsammeln und so das Fett löslich machen. Und nur so kann das Fett im Grunde überhaupt durch unseren Darm auch aufgenommen und verarbeitet werden. Das ist ganz wichtig, auch für fettlösliche Vitamine, weil man die ansonsten gar nicht aufnehmen könnte. Das kennt jeder, der mal versucht hat, Öl im Waschbecken mit Wasser runterzuspülen. Funktioniert eigentlich nicht, ja, oder funktioniert nur sehr mäßig. Ein Restölfilm wird immer bleiben. Man braucht also sowas wie Seife, was sich dann mit dem Öl vermischt, damit man das vernünftig auflösen kann. Das machen Gallensäuren. Und die Gallensäuren vermischen sich also mit dem Fett bis zum Ende des Dünndarms. Dort ist das Fett dann komplett resorbiert und die Gallensäure wird auch wieder aufgenommen und recycelt, damit man die nicht jedes Mal wieder neu bilden muss. Hat sich der Körper eigentlich schlau überlegt. Bei Patienten mit Reizdarmsyndrom hat man gemerkt, dass die entweder zu viele Gallensäuren haben oder die von einer anderen Beschaffenheit sind, sodass die vermehrt in den Dickdarm gelangen, wo die eigentlich gar nicht hingehören und dort von Bakterien zersetzt werden, was dann zu erhöhten Mengen von Gasen führen kann oder auch von Stuhlveränderungen, die dann auch wiederum als sehr unangenehm empfunden werden. Also das ist auch ein Faktor. Und auch ein wichtiger Faktor, jetzt komme ich eigentlich zu dem, ich sag mal, letzten wichtigen Faktor, und das ist das Mikrobiom und die Infekte oder die Veränderung des Mikrobioms. Bis heute weiß man im Grunde nicht genau, wie das Mikrobiom, also das sind eigentlich im Grunde alle Darmbakterien, die so im Darm leben, was ja eine ganze Menge sind, wie die Zusammensetzung eigentlich sein sollte. Man hat also gesehen, es gibt Leute, die haben so eine Zusammensetzung und sind damit asymptomatisch. Dann gibt es Menschen, die haben wiederum eine ähnliche Zusammensetzung und haben darunter fiese Symptome und Durchfälle und so weiter. Also es ist nicht so ganz klar, wie das eigentlich sein sollte. Deswegen gibt es bis heute auch keine richtig vernünftige Therapie beim Reizdarmsyndrom, die auf diese Bakterien abzielt. Es gibt immer nur Einzelfälle, wo man sagt, ja, manchen Patienten hilft es, wenn die so zusätzlich solche Keime zu sich nehmen, ne, solche Darmflora, da gibt es ja alle möglichen Präparate aus der Apotheke, aber auch sowas wie, ich sage jetzt einfach mal Activia, auch wenn wir dafür kein Geld bekommen, dass wir dafür Werbung machen.
Jetzt können wir die Folge nie wieder monetarisieren, danke dafür.
Naja, aber also es gibt halt alle möglichen Dinge oder Joghurtkulturen, wo man sagt, das könnte dieses Mikrobiom positiv beeinflussen.
Man könnte ja auch zum Beispiel Yakult trinken.
Ach ja, stimmt, das gibt's ja auch noch.
Oder was ja auch noch gut ist, ist Mutaflor.
Ja, allerdings muss man jetzt dazu sagen, dass es halt da keine guten Studien zu gibt, was jetzt davon eigentlich hilfreich ist. Und es gibt aber andersrum Dinge, die dieses Mikrobiom durcheinander bringen. Das sind natürlich Infekte im Magen-Darm-Trakt und halt auch zum Beispiel Antibiotika-Einnahmen. Und wenn sich dort eben was verändert, wie zum Beispiel durch einen Infekt, können Reizdarmsyndrome getriggert werden dadurch. Das heißt, es reicht also manchmal schon aus, dass man tatsächlich einen so einen Magen-Darm-Infekt hat, der danach wirklich dafür sorgt, dass man Monate, Jahre lang an einem Reizdarmsyndrom leidet, was ich auch ganz interessant finde.
Durch die Störung dann und dann tritt das auf. Ja, spannend. Man muss ja irgendwo sagen, letztendlich das Nervensystem im Darm gilt ja so als das zweite Gehirn im Körper. Und wenn wir mal jetzt überlegen mit dem Post-Covid, was ja doch häufig jetzt letztendlich psychosomatisch zu sein scheint nach so einer schweren Infektion, kann man und dieses Nervensystem aber deutlich weniger aktiv ist in dem Gehirn, kann man sich dann auch gut vorstellen, dass das im Rahmen von Darminfektionen dann halt eben mit dem Darm passiert. Ne? Ich finde das alles schon plausibel und erklärbar und dadurch dann auch nachvollziehbar für mich als Arzt.
Genau, also tatsächlich sind psychische Faktoren beim Reizdarmsyndrom auch sehr wichtig. Das ist auch ein wichtiger Punkt nachher bei der Therapie, dass man also auch auf solche psychischen Faktoren eingeht. Denn es gibt ja eben, wie gesagt, also eine starke Verbindung zwischen dem Gehirn und dem Darm. Und durch ein erhöhtes Stresslevel sorgt man auch selbst dann dafür, dass dieser Parasympathikus, der ja eigentlich für Ruhe steht und für die Verdauung läuft ungestört ab, während der Sympathikus die Verdauung ja wiederum hemmt, weil er ja sagt, okay, wenn wir jetzt laufen, dann können wir nicht auf Klo gehen. Ne? So einfach kann man sagen. Kennt bestimmt jeder von euch, der mal einen stressigen Job gemacht hat. Ihr werdet während des Jobs nicht auf Toilette müssen. Ihr werdet erst dann auf Toilette müssen, wenn ihr gerade mal eine ruhige Minute habt.
Achtet ja, und mal das drauf. Wechselt. Ja. Und es ist ja auch wechselwirkend, ne? Also ja. Stress kann sich auf den Darm negativ auswirken, aber ein schlecht gelaunter Darm durch zum Beispiel, wenn man was gegessen hat, wo man dachte, das wäre nicht drin, so nach Motto, gerät dann auch das Gehirn in Stress, ne? Also
ich finde
das
sehr spannend,
diese Wechselwirkungsachse.
So einen Artikel gelesen, der hieß irgendwie die Darmdepression. Da ging es also auch um Patienten, die sehr lange Probleme hatten mit der Verdauung und die haben auch die Mikrobiome untersucht und solche Dinge und am Ende rausgefunden, dass solche Patienten dann plötzlich depressive Symptome gezeigt hatten, weil die wirklich so darunter gelitten haben und dass die Lebensqualität so eingeschränkt hat, dass die wiederum darunter an einer Depression gelitten haben und diese kann dann wiederum aber auch die Verdauung verschlechtern. Also es ist wirklich ein gegenseitiges Spiel. Da kann man jetzt aber nicht sagen, dass Patienten, die ein Reizdarmsyndrom haben, immer diese psychischen Faktoren haben, aber die spielen tatsächlich eine sehr wichtige Rolle.
Ja, und was ich auch spannend finde, ist also diese Wechselwirkung letztendlich ja zwischen dem Mikrobiom, was ja nicht nur die Bakterien sind, sondern die Bakterien schütten ja lauter Stoffe aus, Eiweiße und sowas, die dann auch teilweise aufgenommen werden in unseren Körper und dort Wirkung entfalten. Das verstehen wir ja alles noch überhaupt nicht. Und es gibt ja auch diese Theorien über dieses Leaky Gut, heißt das ja, ne? Dass die Darmwand zu durchlässig wird für diese Stoffe, dass darüber auch Erkrankungen entstehen könnten. Und ich habe letztens mal so ein, dass in deinem Darm 10 hoch, keine Ahnung wie viel Bakterien in einem Zentimeter Dickdarm sind. Und dann hat er gesagt, mit der Zahl kannst du nichts anfangen. Aber wenn du dann die Zahl darin übersetzt, dass in einem Zentimeter Dickdarm mehr Bakterien kolonialisiert sind, als jemals Menschen auf diesem Planeten gelebt haben, dann finde ich es schon ganz interessant, das sich so vorzustellen. Das stimmt, ne? Also das ist eine unfassbare Menge an Bakterien, die wir im Darm haben.
Ja, das ist halt das total Interessante, ne? Und das macht es aber auch natürlich so schwer, wenn wir da jetzt nur 3-4 verschiedene Arten von Bakterien hätten, dann hätten wir wahrscheinlich längst rausgefunden, was die Bakterien sind, die wir brauchen und die nützlich sind. Aber das scheint halt eben, wie gesagt, von Person zu Person verschieden zu sein. Und es sind eben so viele verschiedene auch Bakterienarten, nicht nur die Menge, sondern auch die, die da sind, dass man es gar nicht so genau sagen kann. Und man hat auch herausgefunden, dass eben Keime, die eigentlich auch böse Erkrankungen in Anführungszeichen auslösen können, die gehören häufig zu ganz normalen Darmflora und machen in einer normalen Anzahl überhaupt keine Probleme. Das heißt also, auch da sind wir wieder, also sozusagen am Anfang, also die dann zu bekämpfen, kann dann wiederum auch schlechte Folgen haben. Also das ist wirklich sehr schwierig, muss man sagen.
Ja, das war ja wie bei den also die Leute, die die Harnblaseninfektionsfolge von mir gehört hatten, da war das ja auch, dass einfach nur, weil man ein paar Bakterien im Urin ausscheidet, man das nicht therapieren sollte. Weil wenn man die dann wegmacht, können diese ganzen Keime, die da in Schach gehalten werden von diesem sehr gut wachsenden Bakterium, was überhaupt keinen Stress macht, dann ausbrechen. Ne? Hatte ich jetzt gerade tatsächlich auch wieder im Krankenhaus letzten Fall, wo das passiert ist.
Also was machen wir jetzt mit den Patienten, wenn wir das rausgefunden haben alles? Also ich habe ja schon gesagt, ne, die ganze Diagnostik und Untersuchung hat jetzt ergeben, es gibt also scheinbar keine andere Ursache. Also müssen wir mit dem Patienten darüber sprechen, dass anscheinend ein Reizdarmsyndrom vorliegt. Und als allererstes sollte man die Patienten dann darüber aufklären, dass das Reizdarmsyndrom an sich harmlos ist. Es gibt keinen Grund irgendwie zu sagen, wenn man ein Reizdarmsyndrom hat, dann ist man schneller dabei, an anderen Erkrankungen zu leiden oder dann geht das immer in irgendeine chronisch entzündliche Darmerkrankung über oder solche Geschichten. Das ist also überhaupt nicht so. Und wenn die Patienten gerade so eine längere Odyssee hinter sich haben mit verschiedenen Blutentnahmen und Stuhlentnahmen, vielleicht auch Magen-Darm-Spiegelungen, dann ist es ja immer schon mal gut, solche Leute auch zu beruhigen und zu sagen, na, sie haben keinen Tumor, sie haben keine Entzündung, sie haben eben das Reizdarmsyndrom. Und dann muss man lernen, damit umzugehen. allgemeine Therapiemaßnahmen, und deswegen habe ich das jetzt eben auch schon gesagt, dass das so wichtig ist, ist, dass man eben sich als erstes anschaut, was hat diese Person für eine Art von Reizdarm. Ne? Ist das erstmal, ist das eine Mischform, ist das eine Obstipationsform, ist es eher eine Diarrhoeform? Und zusätzlich noch zu gucken, was gibt es für psychische Kofaktoren? Sind es eben Patienten, die zusätzlich vielleicht an einer Stresssymptomatik leiden, die vielleicht auch depressive Züge zeigen? Solche Dinge, dass man also sich so ein Bild malt von dem Patienten. Und je nachdem, wo der Patient auf diesem Bild sozusagen zu finden ist, muss man auch die Therapie einsetzen. Da komme ich jetzt erstmal ganz normal zu den ersten Methoden. Was machen wir bei Diarrhoe, was machen wir bei Verstopfung? Also bei allgemeinen Bauchbeschwerden sollte man Spasmolytika geben. Das heißt, es ist sowas wie Butylscopolamin, allgemein in der Apotheke auch unter dem Namen Buscopan erhältlich. Das ist ein typisches Medikament, was bei Schmerzen und Unwohlsein im Bauchraum bei Reizdarmsyndrom eingesetzt wird. Interessanterweise wirken klassische Schmerzmittel wie Ibuprofen, Paracetamol, Novalgin, die wirken beim Reizdarmsyndrom nicht auf diese Bauchschmerzen. Deswegen macht das keinen Sinn, die überhaupt zu geben. Dann müssen wir gucken, haben die Patienten Durchfälle? Dann gibt es eben Medikamente, die die Darmmotorik etwas bremsen können. Ganz wichtiges zu nennen ist das Loperamid. Das ist eins, das sollte man natürlich nicht geben, wenn jemand wirklich eine infektiöse Darmerkrankung hat. Da versucht der Darm sich ja von den Bakterien zu entleeren. Wenn man das dann auch noch damit hemmt, dann hat man das Problem, dass die Bakterien nicht vernünftig ausgeschieden werden. Also das ist dann normal, dass man Durchfall hat, weil der Darm möchte ja die wieder loswerden. Aber beim Reizdarmsyndrom, haben wir eben schon besprochen, gibt es keinen Infekt. Also ist es in dem Fall vernünftig, das einzunehmen. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Es gibt so Ballaststoffzusätze für die Nahrung. Ganz wichtig hier zu nennen sind Flohsamenschalen oder Leinsamen oder jetzt auch sehr beliebt solche Chiasamen, weil die saugen einfach am Ende Wasser auf und werden selbst nicht verdaut. Das heißt, sie sind einfach mit dabei, ohne richtig angedaut zu werden, und können aber dann am Ende das Wasser mit aufsaugen. Und das sorgt dafür, dass der Stuhl fester wird. Und wenn jetzt jemand eher unter Verstopfung leidet, dann gibt es da eine ganze Reihe von Substanzen, die den Stuhl flüssiger machen. Ich meine, da kennt jeder seine Hausmittelchen. Es gibt irgendwie, man sagt, man kann irgendwie Obst und Bananen essen, die sollen den Stuhlgang flüssiger machen. Meine Oma hat früher immer diese Trockenpflaumen da gehabt. Ne?
Die weltberühmten.
Ja, genau. Also das gibt es auch so typisch, dass man irgendwie Trockenpflaumen oder Trockenobst da hat. Das soll es auch beschleunigen. Und es gibt das natürlich auch als Medikamentenform, so makrogolhaltige Medikamente. Die gibt es in Pulverform, so als Beutel. Es gibt aber auch so flüssige Laxanztropfen, nennen die sich dann. Und da gibt es also allerlei Dinge, die man ausprobieren kann und einnehmen kann. Und das macht natürlich auch Sinn, wenn der Stuhl immer zu hart ist, dass man die quasi auch dauerhaft einnimmt auf so einem Level, dass man vernünftig immer zur Toilette gehen kann. Bei Patienten mit Mischform muss man das natürlich dann immer abwechseln, ne? Aber das ist so grundsätzlich das. Und die eben Probleme mit dem Magen haben, vor allem mit diesem Völlegefühl, denen kann man das sogenannte Metoclopramid oder auch MCP genannt verschreiben. Das hilft nämlich, die Tätigkeit des oberen Darmtrakts, insbesondere des Magens, zu beschleunigen, sodass die Magenentleerung schneller funktioniert und man nicht dieses Völlegefühl nach dem Essen hat. Ganz wichtig ist natürlich auch immer, was nimmt man zu sich, ne? Habe ich über diese ganzen Medikamente gesprochen, aber was nimmt man zu sich, ist ja normalerweise das ganz normale Essen. Und da gibt es eine ganz besondere Art von Diät, die sogenannte Low-FODMAP-Diät. Die wird eben generell empfohlen bei Patienten, die ein Reizdarmsyndrom haben. Hast du das schon mal gehört, Robert?
Tatsächlich ja. Meine Frau hat ja eine Doktorarbeit in der Naturheilkunde geschrieben und eine Kollegin von ihr damals in der Zeit hat parallel eine Studie zu Reizdarmsyndromen und FODMAP-Diäten eben gemacht.
Ah, interessant. Ja, guck mal, dann kennst du dich ja schon sehr gut aus. Kannst du auch erklären, was das ist? Also das FODMAP steht für fermentierbare Oligosaccharide, Disaccharide, Monosaccharide und Polyole. Und damit
also sind Zucker.
Genau. Und damit sind nämlich schnell vergärende Kohlenhydrate oder sogenannte kurzkettige Kohlenhydrate und Zucker genannt, die in Süßigkeiten, Brot, vor allem in Weizen, Milchprodukten, Steinobst, Kohl stecken. Und Polyole, das sind so Zuckeralkohole, die finden sich oft als Süßungsmittel und Feuchthaltemittel in industriell hergestellten Produkten. Und die können eben dazu sorgen, dadurch, dass sie so kurzkettig sind und schnell abzubauen sind, dass die Bakterien im Darm oder auch der Darm selbst die ganz schnell auflöst. Und das kann dazu führen, dass der Stuhl so sehr voluminös wird und durch diese schnelle Bearbeitung auch in Anführungszeichen die falschen Bakterien dazu gebracht werden, sich zu vermehren und damit zu Problemen führen. Insbesondere was diese voluminösen Stühle und diarrhöartigen Beschwerden angibt und aber auch so ein Unwohlsein im Magen-Darm-Trakt, Völlegefühl oder so ein Gefühl hat, dass man sich so aufgebläht fühlt. Das sind eben Dinge, die dadurch entstehen können. Und bei der Low-FODMAP-Diät würde man eben versuchen, diese ganzen Stoffe wegzulassen. Wo das jetzt alles genau drin ist, das erspare ich euch jetzt. Ich habe ja eben schon ein paar Dinge genannt. Aber man würde dann mit einem ganz klaren Ernährungsplan den Patienten versuchen, von diesen Kohlenhydraten wegzukommen. Aber nicht für immer. Man sollte also so 6 bis 8 Wochen eine ganz strikte Diät halten, dass sich da einmal alles beruhigen kann. Wenn die Beschwerden sich dann dadurch verbessern, dann kann man versuchen, mit einzelnen Stoffen, und dann guckt man eben, welche von diesen Kohlenstoffen bzw. welche von diesen Zuckern sind wo drinne. Und die Lebensmittel nimmt man dann mal zu sich für ein paar Tage und führt währenddessen ein Ernährungstagebuch, um zu gucken, ob die jetzt insbesondere die Beschwerden machen, um auch für sich so ein bisschen rauszufinden, was sind eigentlich die Lebensmittel, die ich vielleicht eher meiden soll, weil das auch von Patient zu Patient unterschiedlich ist. Aber so soll man eben das rausfinden können. Also das ist diese Low-FODMAP-Diät. Und Probiotika und solche Dinge haben wir eben schon besprochen, ist nicht so ganz klar, ob das hilft. Bei manchen hilft es, bei anderen nicht. Also das kann man auf jeden Fall benutzen. Generell bei Unwohlsein oder diesen allgemeinen Bauchproblemen kann dem Patienten auch Pfefferminz und Kümmelöl weiterhelfen. Also auch das hat man rausgefunden bei Leuten, die jetzt eher so auf der naturheilkundlichen Schiene unterwegs sind, ist das sicherlich auch ein interessanter Side-Fact. Und wenn wir jetzt über die psychische Komponente sprechen, dann haben wir eine ganze Reihe von sogenannten Skills, die wir dem Patienten versuchen beizubringen, um einfach auch mit der Psyche in Anführungszeichen wieder ins Reine zu kommen. Da bist du sicherlich eher der Experte, aber Dinge wie autogenes Training. Beim autogenen Training besteht eben auch so verschiedenen Stufen, die die Patienten dadurch laufen und die beinhalten im Grunde das komplette Vegetativum, ja, also das komplette vegetative System mit Herz, Lunge, Magen-Darm-Tätigkeit und eben diese ganz verschiedenen Dinge, wo man sich also aktiv drauf konzentriert, wie funktioniert das überhaupt, ne, dass man so richtig in seinen Körper hineinhorcht und versucht, das dadurch zu beeinflussen. Und ja, das funktioniert tatsächlich dann für viele Patienten auch ganz gut. Was in so eine ähnliche Kerbe schlägt, wäre die progressive Muskelrelaxation nach Jacobsen. Das geht auch so in die Richtung autogenes Training, wo man sich immer auf einzelne Muskelgruppen konzentriert, die anzuspannen und dann die Spannung auch wieder fallen zu lassen. Das soll einem auch helfen, sich wirklich aktiv entspannen zu können, weil viele Leute wissen gar nicht, wie sie sich aktiv entspannen oder dafür entscheiden, sich jetzt mal zu entspannen. Wenn sie jetzt dann in Ruhe sind, irgendwie auf der Couch liegen, dann sind sie trotzdem irgendwie noch weiter angespannt und das soll das eben so ein bisschen lösen oder dass man auch zwischendurch immer mal so eine ruhige Minute oder Pause einlegen kann. Darauf zielen so diese Trainings ab, auf jeden Fall Stressreduktion, ne? Das ist, glaube ich, so ein ganz großer Punkt, den man da nennen soll. Es gibt auch zusätzlich eine große Komorbidität, also nennt man das immer, wenn andere Erkrankungen mit eine Rolle spielen bei einer Erkrankung mit Depressionen und Angststörungen. Und die soll man natürlich auch vernünftig behandeln. Einerseits natürlich ist die Psychotherapie wichtig, andererseits kann man auch mit Medikamenten dagegen angehen, denn da macht man sich dann auch so ein bisschen die Nebenwirkungen der Medikamente zunutze. Da weißt du wahrscheinlich auch wieder mehr drüber, aber es ist so, wenn man insbesondere an Verstopfungstyp leidet, dann wären die sogenannten Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, ganz typisch Citalopram, Escitalopram, Fluoxetin, Paroxetin, das sind wichtige Stoffe aus diesen Gruppen, ein relevantes Therapiekonzept, weil die eben eher dazu führen, dass man zu weichen Stuhlgang hat bei Patienten, die jetzt nicht an Obstipation leiden. Und eben Menschen, die an Diarrhoe leiden, bei denen sind dann wiederum die trizyklischen Antidepressiva wichtig. Umgekehrt muss man sagen, dass man die auch nicht sozusagen vertauschen darf. Also Patienten, die jetzt an Obstipation leiden, sollten nicht trizyklische Antidepressiva bekommen. Das ist zum Beispiel das Amitriptylin, um eins mal ganz wichtige Substanz darunter zu nennen, weil die eben eher Verstopfung machen.
Ach spannend, das wusste ich gar nicht. Da hätte ich jetzt nämlich eben gedacht, wo du schon drüber gesprochen hast, dass das ja so ähnlich wirkt wie bei so chronischen Schmerzen nach OPs und was wir aus der Neurologie kennen, da ist ja Amitriptylin so Mittel der Wahl.
Genau, das ist aber auch tatsächlich das, was man sich da zunutze macht. Ne? Also man bekämpft auch mit dem Amitriptylin dann wiederum die Schmerzen.
Durchfälle.
Und aber gleichzeitig halt auch eben die Durchfälle, weil es halt eben eine Obstipationsneigung machen kann.
Ja, in dem Fall dann okay.
Ja, aber man sollte es eben bei Obstipation nicht einsetzen, weil wenn die Schmerzen daher kommen, dass man ständig Verstopfung hat, dann macht es ja keinen Sinn, was einzunehmen, was einem noch mehr Verstopfung macht und damit noch mehr Schmerzen. Dann hat man vielleicht ein bisschen diese depressive Schiene behandelt, aber der Grund für die Depression, in Anführungszeichen, bleibt dann bestehen. Das macht natürlich keinen Sinn.
Ja, eine Sache finde ich schon auch wichtig zu erwähnen, also Psychotherapie kann man in verschiedenen Formaten haben und wenn man unter einem starken Reizdarmsyndrom leidet, also ich habe das jetzt mal, während wir hier aufnehmen, parallel auch nachgeschaut, also es gibt eine Umfrage, wo viele Patienten befragt wurden, 513 Patienten mit Reizdarm waren das da und davon haben etwa 11% die Aussage getätigt, wenn mein Reizdarm schlimm ist, wünsche ich mir, ich wäre tot. Also das ist halt wirklich ein sehr, sehr belastendes Erkrankungsbild, ne? Und wenn das dann so extrem ist, natürlich kann man sich sowieso immer notfallmäßig irgendwo vorstellen in Psychiatrien, aber die psychosomatische Behandlung möchte ich hier, ich weiß nicht gar nicht, ob wir das jetzt so explizit gesagt hatten, also da gibt es ja zum Beispiel in Essen die Naturheilkunde, da weiß ich, dass Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen viel behandelt werden, die haben sich nämlich auch darauf mit spezialisiert. Und das kann, glaube ich, sehr, sehr viel Abhilfe schaffen, weil man eben diese, wie du das sagtest, Skills halt auch nochmal anders lernt. Ne? 2 Wochen, glaube ich, ist man dann stationär und das ist dann sehr, sehr intensive Therapie mit ja vielen auch halt naturheilkundlichen Aspekten, die dann einfach auch mit nach Hause genommen werden können. Ne? Dass man auch das Gefühl hat, man kann handeln und ist nicht so seiner Erkrankung ergeben, sage ich mal.
Ja. So, zu guter Letzt möchte ich euch dann nochmal einen kleinen Ausblick geben und über die Prognose vom Reizdarmsyndrom sprechen. Also in Deutschland leben etwa, schätzt man, so 10 Millionen Patienten, die unter einem Reizdarmsyndrom leiden. Das ist ja wirklich eine ganze Menge, ne?
Mhm.
Und es gibt Studien eben dazu, zu gucken, wie verhält sich so ein Reizdarmsyndrom über die Zeit. Es gibt welche, die haben 5, 11, 7, 13 Jahre Patienten beobachtet und dann sieht man eben, dass nach 7 Jahren 55% der Reizdarmpatienten weiterhin die typischen Beschwerden haben. 13% sind aber tatsächlich komplett beschwerdefrei nach 7 Jahren gewesen und bei 21% kam es zumindest zu einer Symptomminderung, sodass die quasi diese Kriterien, die wir am Anfang genannt hatten, nicht mehr erfüllt haben. Also eigentlich die Diagnose Reizdarmsyndrom konnte man dann gar nicht mehr stellen. Also das ist eigentlich ja schon mal gar nicht so schlecht, dass immerhin fast die Hälfte über eine Besserung spricht. Und auch nochmal ganz wichtig am Ende zu erwähnen, dass die Patienten, die man beobachtet hat, keine erhöhte Wahrscheinlichkeit hatten, an anderen Erkrankungen zu erkranken oder zu versterben. Insbesondere auch nicht an anderen Magen-Darm-Erkrankungen. Also wenn man jetzt denkt, oh, jetzt kriege ich nachher einen Morbus Crohn oder sowas, das ist überhaupt nicht der Fall. Aber man muss sagen, dass Frauen insbesondere ein erhöhtes Risiko haben, unnötig operiert zu werden, weil bei solchen vor allem auch Unterbauchbeschwerden man ja immer denken könnte, es liegt vielleicht an irgendeiner Zyste, die man jetzt in der Gebärmutter hat oder an den Eierstöcken, weil die ja tatsächlich auch schon mal so Beschwerden machen können. Und deswegen werden die etwas häufiger dann auch operativ entfernt, ohne natürlich, dass es jetzt beim Reizdarmsyndrom zu irgendeiner Besserung führen würde. Ist ja klar, weil das ist ja einfach nicht der Grund gewesen. Aber es findet sich eine starke Assoziation des Reizdarmsyndroms mit psychischen Störungen, die auch den Krankheitsverlauf beeinflussen können. Da hat man zum Beispiel Patienten untersucht, die unter permanentem Stress leiden und die haben allesamt keine Besserung ihrer Beschwerden über 6 Monate gehabt, während bei Patienten, die diesen Stress, diese Stressfaktoren im Vorhinein nicht angegeben hatten, bei 44% der Patienten es zu einer deutlichen Besserung der Beschwerden kam im Zeitraum von 6 Monaten. Also auch da sieht man, dass wirklich diese psychischen Beschwerden einen großen Faktor darstellen, den man nicht außer Acht lassen darf und der auf jeden Fall beim Reizdarmsyndrom mitbehandelt werden muss.
Ich glaube, was man auch immer bedenken muss, ist ja, das haben wir jetzt bei vielen Folgen schon gehabt, dass Frauen bei ihren körperlichen Beschwerden deutlich vorsichtiger sind mit denen, was dort vorliegen könnte, weil Männer halt bekannt sind dafür, dass die sich nicht wirklich gut um ihre Gesundheit kümmern, ne? Also ich glaube, das führt dann auch dazu, weil dann irgendwann die Ärzte sagen, ach, keine Ahnung, und dann aus so einem falschen Aktionismus heraus, um sich auch selber zu beruhigen und vielleicht dann auch in dem Glauben, dass man damit der Patientin gefallen tut, dann sagen, komm, wir operieren, ne? Und dann gibt das natürlich auch wieder Folgeprobleme und dann am Ende landen sie doch wieder in der Psychosomatik, ne?
Ja, man muss halt sagen, durch OPs kann es natürlich im Bauchraum auch zu Verwachsungen kommen und solche Dinge. Also das sollte man sehr restriktiv benutzen. Früher hat man das ja häufiger gemacht, dass man einfach mal reingeschaut hat, aber auch so einfach dieses einfach mal reinschauen, ja, geht ja ganz elegant mittlerweile über so eine Kamera. Wenn man dann da am Darm herum manipuliert, kann man durch kleine Verletzungen dafür sorgen, dass eben Darmschlingen aneinander wachsen und das kann dann wiederum zu solchen Problemen wie eben auch Verstopfung, ungutes Bauchgefühl und so weiter führen. Also das ist im Grunde dann so eine Art Teufelskreis, kann man sagen. Nichtsdestotrotz sollte man natürlich so wichtige gynäkologische Erkrankungen wie zum Beispiel die Endometriose nicht übersehen, die eben dann typischerweise so zyklusabhängige Magen-Darm-Beschwerden macht.
Ja, da wollen wir auch mal noch eine eigene Folge zu machen.
Auf jeden
Fall. Pascal, also eine sehr, sehr aufschlussreiche Folge. Ich habe mich sehr gefreut. Ich muss zugeben, der Begriff eines Reizdarmsyndroms, der war mir schon bekannt, aber diese ganzen Informationen, die du uns jetzt gegeben hast, die haben mir gefehlt. Also es hat mich auf jeden Fall wieder ein Stück weitergebracht und ich freue mich auch, weil das wirklich eine Folge ist, die ich mir gut vorstellen kann, dass ich die dann auch mal meinen Patienten gebe. Weil so chronische Darmbeschwerden, die haben wir ja wirklich häufig bei unseren Patienten als so Nebensymptom, sage ich mal. Und das ist ja wirklich toll. Also ich denke, wir sind jetzt bei so 50 Minuten bis vielleicht sogar eine Stunde Aufnahme am Ende gelandet. Und das kann ich mit Sicherheit mir im Alltag nicht nehmen, jedem dann zu erklären. Also vielen Dank für die Infos, vielen Dank für die Aufarbeitung. Ich denke, das war gar nicht mal so einfach, ne?
Ja, man fühlt sich natürlich im Bereich der Magen-Darm-Erkrankungen nicht so wohl wie im Gehirn.
Ja, ist dann doch, dass man nicht aus dem Fach ist, aber ich glaube trotzdem, dass du ziemlich umfänglich darüber informieren konntest, hast du ja offensichtlich auch viel Zeit genommen, da dich einzulesen und ja, an der Stelle dann vielen Dank fürs Vorbereiten, vielen Dank fürs Zuhören und wenn euch unsere Inhalte gefallen, dann hinterlasst uns gerne eine gute Bewertung und ansonsten freuen wir uns, euch in 2 Wochen dann wieder begrüßen zu dürfen. Danke fürs Zuhören, tschüss.
Tschüss.